Deutschlandfunk Kultur. Echtzeit.
Mit Mandy Schielke. Willkommen. Wir in der Echtzeit schauen jede Woche auf Phänomene zwischen Alltagskultur und Zeitgeist und beackern heute ein wirklich großes, quasi ein Superfeld. Es geht um gesundes Leben. Und so werden Selbstversuche mit dem Glucosetracker als Lifestyle-Produkt eine Rolle spielen. Aber auch die Frage, wie die Gestaltung von Krankenhäusern beim Gesundwerden helfen kann, erfahren Sie hier. Und das ist schon mal eine kurze Zusammenfassung.
Unter Gesundheit wird gemeinhin ein Zustand körperlichen und geistigen Wohlbefindens verstanden.
Was wir eben vermeiden wollen, ist eine Blutzuckerachterbahn. Man merkt irgendwie schon um 10 Uhr ist das erste Tief.
Ich mach dich krank, genau.
Ein Krankenhaus ist ein kleines Dorf oder eine kleine Stadt.
Wir essen ganz viel Kräuter.
Brunnenkresse enthält viele Vitamine und Mineralien, die das Immunsystem stärken und helfen können, Krankheiten abzuwehren.
Wir verstehen unter einer Hypochondrie seit mindestens 6 Monaten andauernde Krankheitsängste.
Bleiben Sie gesund. Wunsch und Aufforderung zugleich hier in der Echtzeit. Viele von Ihnen sind vielleicht ja schon dabei, nicht nur zu fühlen, wie es Ihnen geht, sondern mit Apps zu verfolgen, was der Kreislauf so macht oder ob das individuelle Bewegungstagesziel schon erreicht ist. In diesem Spannungsfeld von Gesundheit und Optimierung schauen wir uns jetzt ein neues Phänomen an. Glucose-Tracking. Die Idee, wer seinen Blutzucker trackt, lebt gesünder und gerät nicht in Gefahr, an Diabetes zu erkranken. Ulrike Jährling hat den Praxistest gemacht. Hallo Ulrike.
Grüß dich, Mandy.
Blutzucker messen, das kennt man natürlich aus dem Diabetikerbereich. So erkennen Erkrankte, ob sie Insulin brauchen oder nicht. Da ist Blutzucker messen quasi lebensnotwendig. Warum fangen jetzt gesunde Menschen wie du an, das zu machen?
Bitte schön, nur zu Recherchezwecken. Ja? Ich wollte mir diesen Trend mal anschauen, den du eben in den sozialen Medien vor allem findest. Die Biochemikerin Jessie Anchois-P, besser bekannt auch als Glucose-Gottes, die hat zum Buch geschrieben, der Glucose-Trick. Dem folgen nun viele Influencerinnen und auch in ihrem Podcast verspricht uns die Glucose-Gottes, dass wir Leben, Gesundheit und Energie zurückbekommen mit Blutzuckermanagement.
Hello Angels and welcome to the Glucose Goddess Show. I'm so happy you're here. I'm Jessie, I'm a biochemist and I'm obsessed with helping you feel better. Today we're going to cover the very important topic of chocolate and sugar cravings and how to make them go away.
Na, klingt gar nicht so schlecht. Also ein Weg, um Heißhungerattacken in den Griff zu bekommen, vielleicht auch beim Abnehmen zu unterstützen, das ist ja erstmal nichts gegen einzuwenden.
Naja, und die Hemmschwelle, die ist auch wunderbar niedrig, denn das Tracken geht jetzt ganz unblutig mit einer App, die sich dann mit einem Messsensor verbindet. Den musst du dir nur mal ganz kurz in die Haut schießen. Habe ich gemacht.
So, hier ist diese Buchse. Rückseite vom Oberarm ist sauber. Ich entspanne die Muskeln und drücke den Knopf. Hat ja gar nicht wehgetan.
Und jetzt bist du quasi gechippt und per Bluetooth werden jetzt deine Blutzuckerdaten an die App übermittelt?
Ja, genau. Und ich hatte ein Produkt von der Firma Dexcom. Für Diabetiker gibt es das übrigens kostenlos auf Rezept, sehr gut. Ja, und worum geht's nun beim, sagen wir, freiwilligen Glucose-Tracking? Wir hören mal rein in den Podcast Rebellisch Gesund. Da ist zu Gast Dr. Anne Latz, Ärztin und aber, Achtung, inzwischen auch Unternehmerin. Sie trägt selbst einen Glucosesensor.
Worauf optimieren wir in Anführungszeichen? Wir wollen eine recht stabile Blutzuckerkurve über den Tag haben. Was wir eben vermeiden wollen, ist eine Blutzuckerachterbahn. Man merkt irgendwie schon, um 10 Uhr ist das erste Tief. Wie kann das sein? Ich habe doch gerade irgendwie vor 2 Stunden gefrühstückt. Und was ist da los? Oder nachmittags haben ja viele so ein Loch. Vielleicht auch andere Symptome, die wirklich so, ne, Kopfweh, Brain Fog ist ja so ein Wort, das wir jetzt überall hören, nicht nur durch Covid.
Ja, aber da werde ich immer sofort skeptisch, ne, wenn ein Biomarker, in dem Fall also Glucose, wieder alles beeinflussen soll. Aber gut.
Wobei das mit dem Nachmittagstief, das kenne ich auch.
Ja, und natürlich reagieren wir auf verschiedenes Essen verschieden und das mal so live mitzuverfolgen ist schon toll. Vielleicht noch zur Info, bei gesunden Menschen ist der Blutzucker nüchtern unter 100, unter 60 sollte er nicht, das wäre dann unter Zucker und nach dem Essen kann er so bis 140, 160. Das wäre alles ganz normal. So, und hier kommt jetzt mein Audio-Tagebuch, Essen also und die App im Blick haben. Und es geht los, es ist sehr spannend. Ich bin bei 74 Milligramm pro Deziliter, die Dame sollte mal was essen. Kleiner Streit mit dem Mann, ob Haferflocken gut sind. Mein Blutzuckerspiegel steigt sofort auf 80, ohne Essen.
So, der geliebte Porridge, halb Hafermilch, halb Wasser, wenig Apfel, dafür noch Mandeln und Cashewnüsse und Leinsamen und Zimt. I love.
Halbe Stunde später, 132, Trend aufwärts.
Ui, und eine gute Stunde später bin ich schon wieder bei 100, Trend abwärts.
Sehr spannend. Je nachdem, wem ich eine E-Mail schreibe, steigt mein Blutzucker.
72 Milligramm pro Deziliter, mein Blutzuckerspiegel fällt zu schnell. Ich soll dringend was unternehmen.
Es klingt ja nach ganz großem Stress, den du da mit dieser App hattest. Noch eine Aufgabe im Alltag und ein bisschen noch mehr Entfernung von der eigenen Intuition. So hört sich das für mich erstmal an.
Gebe ich dir ein bisschen recht, wobei am Anfang war es schon sehr spannend. Ich bin bei aller Intuition zum Beispiel jemand, der beim Arbeiten das Essen gerne mal vergisst. Ne? Und der Porridge war 2 Stunden gerade mal her und ich musste trotzdem was unternehmen, also essen, weil mir leicht schwummerig war.
Jetzt stehe ich in der Küche und jetzt ist Mischbrot dran mit Avocado und Käse und so. Vollkornbrot ist leider alle. Mann, ich esse doch schon, aber jetzt bin ich bei 58. Hätte ich das auch ohne die App gemerkt? Ja. Warum bin ich im Unterzucker? Mist. Noch ein Toast und vor allem ganz viele Nüsse. Und außerdem habe ich noch Linsen im Kühlschrank vom Linsensalat gestern. Was erzähle ich eigentlich alles in Deutschlandfunk Kultur? Was für eine Recherche. Toll.
Du bist da echt in so einen Unterzucker gefallen. Das ist offensichtlich dein Problem.
Ja, nachdem mein Blutzucker nach dem süßen Porridge sehr stark gestiegen war und dann eben viel zu schnell gefallen. Das passiert schlanken Menschen. Manchmal habe ich nachgelesen, kann aber auch ein Anzeichen für eine Diabetes-Vorstufe sein, dass der Körper eben den Blutzucker nicht mehr gut reguliert bekommt. Und das müssen wir ja ganz klar sagen. Unsere oft so überzuckerte Essweise macht eben Diabetes in Deutschland zu einer echten Volkskrankheit mit eben all den bekannten Folgen wie Herz-Kreislauf-Erkrankung, Demenz und erhöhte das Krebsrisiko und so. Ist also schon gut, das Thema auf dem Schirm zu haben, nur...
Jeder, der sich ein bisschen besser mit der Ernährung auskennt, kann Ihnen das auch sagen, ohne dass man es misst. Das kann schon hilfreich sein, das mal zu lernen. Die Frage ist ja, dann würden Sie dann nur noch Nüsse essen und keinen Kuchen?
Das ist Dr. Bernd Schultes, Diabetologe in der Schweiz, und seine Einschätzung für eine nicht-medizinische Anwendung der Glukosesensoren klingt dann doch gedämpfter.
Wenn Sie es jetzt auf den freien Markt bringen, werden es wahrscheinlich nicht die Hochrisikopersonen, die für einen Diabetes hohes Risiko haben, anwenden, sondern es werden viele eben im Lifestyle-Sektor, im Optimierungsbereich das eher an. Es gibt natürlich auch sehr viele Fitness-Affine und so weiter und so fort, was auch in Ordnung ist. Und man kann das auch mal machen. Ich denke, das schadet auch nicht, wenn man nicht zu stark fixiert ist. Aber es ist, glaube ich, nicht ein entscheidender Schritt, um die Gesundheit der Bevölkerung zu verbessern.
Also die, die sich um ihren Blutzucker kümmern sollten, tun es wahrscheinlich nicht, sondern die, die eh schon gesundheitsbewusst sind. Es ist also wieder so ein typisches Nischenthema für eine bestimmte Gruppe von Menschen.
Ja, für die ewigen Körperoptimierer, die immer was suchen. Und natürlich kann man über diesen berühmten glykämischen Index von Lebensmitteln auch einfach mal nachlesen, ne? Willst du bitte trotzdem noch hören, wie das nach meinem niedrigglykämischen Essen mit Avocadobrot, Nüssen und Linsen dann beim Tennis gelaufen ist?
Unbedingt.
Das ist großartig. Nach 3,5 Stunden Tennis bin ich erstens glücklich und zweitens ist der Blutzucker bei 109. Immer noch. Total gerade Kurve. Ja, Sport natürlich eh gut für den Blutzucker, aber man erkennt auch, wie der reagiert hat auf ein gutes Essen. Du kannst also Körpergefühl gern mal mit Körperdaten abgleichen, aber die Behauptung der Glukose-Influencer, dass ein ausgeglichener Blutzucker per se gesund ist, die trägt der Diabetologe Bernd Schultes gar nicht mit.
In dem Bereich, in dem ein sonst Stoffwechsel gesunder die Schwankungen hat, ob die etwas größer sind oder nicht so groß sind, gibt es viele Theorien, aber keine Daten, die es wirklich zeigen, dass man ein besseres Gesundheitsergebnis deswegen hat, wenn die Profile möglichst flach sind. Außerhalb des Diabetes wissen wir das eben nicht. Und das ist wissenschaftlich betrachtet natürlich nicht statthaft, einfach davon auszugehen. Und es ist natürlich ein gutes Marketing-Tool.
Dein Fazit also, Ulrike, Blutzucker-Tracken ist ein Hype und eigentlich nicht nötig?
Es ist nicht nötig. Du kannst natürlich eine Menge lernen, wenn du dich vor allem ungesund ernährst. Das wäre dann vielleicht schon mal so eine Erhellung. Du lernst auch, was die Reihenfolge beim Essen angeht. Ne? Immer erst den grünen Salat zum Beispiel und dann die Vollkornpasta. Das lässt den Blutzucker langsamer steigen. Bei Roggenvollkornmehl bleibt die Kurve flacher. Bei Weizentoast schnellt sie hoch, hast du bald wieder Hunger. Wissen wir aber alles eigentlich auch aus der Lektüre. Und ich will natürlich auch immer genießen und nicht denken beim Essen. Also aufgeklärt, wie ich eigentlich bin. Wie gesunde Ernährung geht, kriegt man auch anders raus. Und hier aber trotzdem noch ein süßer Nachtrag.
So, der Mann serviert mir ein Obstschälchen, Papaya und Ananas. Isst du ja jeden Morgen.
bekommt mir gut.
Mal sehen, was mein Blutzucker sagt. Oh.
Ist kurz auf 120 gegangen und für fast 5 Stunden stabil geblieben. Top.
Ulrike Jährling hat das Blutzuckertracking ausprobiert und wir haben gelernt, dass Ulrike sich im Alltag sehr gesund ernährt, für meinen Geschmack, und ein ziemlich gutes Gefühl dafür hat, wann ihr Glukosespiegel hoch und niedrig ist. Das wusste sie eigentlich auch schon vor dem Tracker.
Freue mich über dein Lob, Mandy.
Ulrike, vielen Dank für diese Einblicke.
Gerne.
Ja, wer fit bleiben will, kann, wie wir es eben gehört haben, die eigenen Gesundheitsdaten im Blick behalten, sollte auf ausreichend Bewegung achten und muss vor allem gesunde Dinge essen. Am besten für uns sind aber nicht exotische Superfoods wie Avocado oder Granatapfelkerne. Nein, zum gesündesten Lebensmittel überhaupt wurde ein heimisches Kraut gekürt. Die Brunnenkresse. Das haben Forschende der William Patterson University in New Jersey herausgefunden. Laut dieser Studie hat die einfache Brunnen- oder Wasserkresse die höchste Nährstoffdichte. Es gibt nur ein Problem. Die früher sehr beliebte Wasserkresse ist bei uns kaum erhältlich. Matthias Finger hat sich trotzdem auf die Suche begeben.
Wasserkresse soll für die Gesundheit ein Wunderkraut sein. Koch David Geiser packt sie in seinem neuen Kochbuch in einen Sauerrahm-Wasserkresse-Salat mit Parmesan an Rindstartar.
Brunnenkresse enthält viele Vitamine und Mineralien, die das Immunsystem stärken und helfen können, Krankheiten abzuwehren. Brunnenkresse enthält Senfölglykoside, die antioxidative Eigenschaften haben und helfen können, Krebszellen zu bekämpfen.
Toll, nur kaufen kann ich das Kraut nirgends, nicht mal im KDW. Zum Glück ergattere ich noch 3 Pflänzchen in einem Gartencenter.
Hier Brunnenkresse, relativ kleine Blätter, nicht zu verwechseln mit gemeiner Gartenkresse und Kapuzinerkresse. Wie schmeckt dir das?
Knackig, frisch, pfefferig, leichte scharfe Note.
Leichte Senfnote habe ich mir eingebildet.
In Deutschland finde ich nur einen Anbieter für geschnittene Brunnenkresse, Ralf Fischer aus Erfurt. Seit fast 400 Jahren wird hier Brunnenkresse angebaut.
Jetzt gehen wir vorne weg und zeige, wie das geht.
So, einfach hier drauf langlaufen, das ist kein Problem.
Die Bretter sind über schmale Wasserbecken gelegt, sogenannte Klingen. Die sind 10 cm tief. In ihnen wächst die begehrte Brunnenkresse. Der Meister kniet auf einem Brett nieder und schneidet Pflanzenteile ab. Die erinnern an Feldsalat mit spillerigen Stielen.
Siehst du, wie die Blätter wegschwimmen? Und was die für eine Geschwindigkeit drauf haben? Weil das sieht man sonst nicht, wenn man hier ist, wie viel Wasser da durchgeht. Und wir haben zurzeit ungefähr um die 60 Liter Wasser pro Sekunde, die durch diese Klinge durchfließen.
Die Wasserkresse ist ein Wintergemüse, das bis in den Frühling hinein geerntet wird. Sie hat viele Liebhaber. Dazu gehören
selbst solche großen Feldherren wie Napoleon. Denn sein Leibarzt hat es ja damals auch erkannt, dass die Brunnenkresse so sehr viel Vitamine enthält. Und wo Napoleon hier an Jena-Auerstedt war und hat dort kämpfen lassen und hat hier in Erfurt gastiert, da hat er natürlich die Brunnenkresse gegessen.
8 Jahre lang war Erfurt französisch besetzt und die Wirkung der Brunnenkresse sagenumwoben.
Der Medikus hat dann gesagt zum Napoleon, großer Feldherr, wenn du dieses Kraut in unserem gelobten Land hast, dann wirst du jeden Krieg gewinnen. Dann haben die Krieger die Brunnenkresse gegessen, bekamen kein Skorbut und konnten kämpfen. Und daraufhin hat dann Napoleon auch 2 Gärtner mitgenommen, Nottreut und Zugwurst, in die Nähe von Versailles.
Die traditionelle französische Kressesuppe hat eine schöne tiefgrüne Farbe und wird mit Kartoffeln und Zwiebeln zubereitet. Um Paris und in der Normandie gibt es heute an die 60 Kressereien. Eine davon leitet Olivier Barbereau. Mit 12 Angestellten produziert er 180 Tonnen pro Jahr.
Seit ungefähr 10 Jahren gibt es wieder mehr Menschen, die sich umschulen lassen und aufgegebene Kressereien wiederbeleben. Weil wir hier wirklich ein Gemüse haben, das den aktuellen Erwartungen entspricht, vor allem was Umweltfragen und Regionalität betrifft.
Ganz ohne Dünger wächst die Wasserkresse und wird von der Slow Food Stiftung als schützenswert erachtet. Produziert wie vor 100 Jahren. Damals wurde die Erfurter Brunnenkresse in viele deutsche Städte verschickt. In der DDR jedoch kam die Produktion zum Stillstand. Erst nach der Wende kaufte Ralf Fischer das Grundstück seiner Eltern zurück und nahm die alte Klinge wieder in Betrieb im Nebenerwerb.
Ist das nicht ein wunderschönes Grün? Wer davon isst, wird lange leben und wenig Geld dem Arzte geben.
Letztes Jahr hat er Wasserkresse ins Schloss Bellevue geliefert. Angebeiztem Karpfen wurde sie König Charles beim Staatsbankett kredenzt. Juniorchef Max Kaufold.
Wir sind da hingefahren, durch Lieferanteneingang nenne ich jetzt mal rein, und haben dann die 6 Kilo, die wir da abgeschnitten haben und die bestellt wurden, abgegeben und haben dann noch mit dem Küchenchef ein bisschen geredet und der hat auch gesagt, also ist wirklich super Arbeit, die wir da geleistet haben.
Mit nach England nehmen wollte Charles die Gärtner übrigens nicht. Briten servieren Lachs gern mit sahniger Brunnenkresse-Soße und Sandwiches mit Mayo-Brunnenkresse-Füllung. Die Erfurter sind da nicht so wählerisch. Sie essen ihre Brunnenkresse als Salat mit Zitronensaft und Zwiebeln. 100 Gramm kosten 3,50 Euro und sind nur auf dem Hof erhältlich.
Rar, wohlschmeckend und sehr gesund. Matthias Finger ist in die Geheimnisse der Brunnenkresse eingestiegen, die selbst Napoleon zu lieben lernte. Jetzt, in der Gegenwart, muss man sie nur noch ergattern. Ich werde beim nächsten Einkauf gleich mal Ausschau halten. Viele von Ihnen kennen das vielleicht auch. Man geht ins Krankenhaus und fühlt sich schlagartig selbst nicht mehr richtig gut. Der Geruch, die langen Gänge, kaum Rundungen, überall Plastikoberflächen. Alles Merkmale des typisch deutschen Krankenhausbaus. Inzwischen denken viele Architekten immer häufiger darüber nach, wie ein Gebäude so konstruiert sein könnte, dass es selbst heilende Kräfte entfalten kann. Nach diesem Grundsatz entwirft etwa das Münchner Architekturbüro Nickel und Partner und die Mitbegründerin Christine Nickel-Weller. Mit ihr kann ich jetzt sprechen. Guten Tag.
Guten Tag.
Wer ins Krankenhaus geht oder dort behandelt wird, wird vor allem dann wieder gesund rauskommen, wenn die medizinische Versorgung gut funktioniert hat. Sie sagen nun, auch Architektur spielt bei der Genesung eine Rolle. Was meinen Sie damit genau?
Architektur kann helfen. Architektur heilt nicht. Die Architektur kann unterstützen. Das schlechte Gefühl, das Sie beschrieben haben, in ein Krankenhaus einzutreten, bedeutet, man verliert jegliche Autonomie. Und das ist eben etwas, was erhalten bleiben muss. Und da kann Architektur beitragen. Es kann Licht, Tageslicht helfen, es kann ein Ausblick helfen. Aber es kann einfach auch eine gute Organisation sein, die dem Pflegepersonal hilft, über kurze Wege, über gute Zusammenhänge eben hier die schwere Arbeit zu erleichtern und positive Ergebnisse schneller zu erreichen.
Es geht also vor allem um ein gutes Gefühl und auch so eine positive Stimmung, die in vielen Krankenhäusern eben nicht so aufkommen will. Aber können Sie uns das mal beschreiben? Wie sieht so ein Krankenhaus aus, von innen natürlich, um bei dem Heilungsprozess unterstützen zu können?
Es geht nicht nur um das Innere, es geht schon auch darum, wie gehe ich auf das Haus zu. Die erste Barriere ist diese Schwelle, der Eintritt in das Haus. Das darf nicht wie in einer Bank sein, also es darf keine Anspruchshalle sein, sondern es muss uns hineinziehen, also es muss unser Haus sein. Und dann denke ich, ist die Orientierung wichtig. Ich muss wissen, was auf mich zukommt, wo ich hingehen möchte, muss. Ja. Stellen Sie sich einfach eine schöne Stadt vor. Ja. Stellen Sie sich vor, Sie gehen über einen Marktplatz. So, wir gehen jetzt in unser Krankenhaus in den Marktplatz. Ja. Dann kommt die Hierarchie. Also wir nennen es als Architekten die Hierarchie der Wege. Also ich gehe einen Boulevard entlang. Ja. Und da sehe ich, hier links sind die Shops, ja. Rechts ist eine Anmeldung, da vorne kommt ein Café, danach kommt ein Raum der Stille, da kann ich mich ein bisschen hinsetzen, ohne etwas zu kaufen. Mir wurde gesagt, ich soll vielleicht in den grünen Bereichen mich nach vorne bewegen. Ah, da ist ein Point of View. Also da habe ich jetzt meinen Anlaufpunkt gefunden und da bin ich richtig, da werde ich gut empfangen, da kann ich warten. Oder ich bekomme eine Uhrzeit, heute haben wir leichte Verzögerung, Sie können noch ein bisschen ins Café gehen, bis ich eben zu meiner Behandlung komme. Mhm. Also ein Krankenhaus ist ein kleines, also je nach Größenordnung, ein kleines Dorf, ja, oder eine kleine Stadt.
Jetzt haben Sie es vorhin schon erwähnt, es geht auch um Licht und es geht um Blicke, die irgendwie beruhigen können, die ein gutes Gefühl vermitteln. Jetzt schauen wir nochmal konkret, wie setzen Sie diese Gedanken und diese Erkenntnisse jetzt als Architektin konkret um? Also wie sieht so ein Krankenhaus aus, das dieser Idee eines, ja, einer Kleinstadt, eines kleinen Dorfes, in dem man sich wohlfühlt, wie sieht das im Krankenhaus aus?
Das ist sehr schwierig zu erzählen, weil es ja völlig unterschiedlich ist. Wenn wir in Hamburg inmitten der Stadt, Universitätsklinik in Eppendorf zum Beispiel, ist auch von Nickel und Partner, oder Frankfurt, das Universitätsklinikum, das sind große Komplexe. Da kann ich mich nicht wie am Berg in Agatharit mit Ausblick in die Berge bewegen und nicht breit ausdehnen, sondern ich muss natürlich städtisch dann bauen. Die Schwierigkeit ist wirklich, in diese großen Komplexe genug Tageslicht zu bringen, dass wir das Krankenzimmer dann vielleicht in ein höheres Plateau fügen, das wiederum auf einer begrünten Dachlandschaft sitzt, sodass dieselben Effekte erzielt werden. Und eben diese Hierarchisierung der Wege. Das ist eigentlich das Prinzip, das eben Ordnung und Orientierung schafft.
In den USA, wo die Healing Architecture herkommt, aber auch in den Niederlanden, da ist man schon viel weiter, haben wir recherchiert. Wie ist die Situation denn dort? Eventuell kann man ja auch da ein bisschen lernen.
Wir hinken manchmal in der Vorschriftenlage ein bisschen der Entwicklung hinterher. Derzeit wird sehr auf Kosten geachtet, das ist ja auch richtig, das sind öffentliche Gelder. Andererseits müssen wir natürlich sehen, dass es nachhaltig, flexibel und funktional auch für die Zukunft geeignet ist. Das, glaube ich, spielt in der Zukunft natürlich eine sehr große Rolle, wenn der Roboter mit ins Zimmer einzieht. Der muss Platz haben, der kann sich nicht mal schmal und dünn machen, sondern der wird seinen Platz brauchen. Und wo brauche ich den? In der Nasszelle. Also unsere Nasszellen sind vermutlich das, wo wir ein bisschen zurückhinken gegenüber, insbesondere, also Sie nennen da die Niederlande, ich würde das Skandinavien nennen. Skandinavien hat das Programm durchlaufen, der Zentralisierung und Erneuerung der Krankenhauslandschaft. Und hier verfügen wir in der Regel über ein Quadratmeter größeres Badezimmer. Was bedeutet, dass man sich besser umdrehen kann, dass man sich besser bewegen kann, dass man auch mit einem kleinen Rollstuhl in dieses Badezimmer einfahren kann. Mhm. Ist bei uns sehr eng im Moment. Ich denke, da muss noch was passieren. Dann sind wir, denke ich, definitiv gleich auf.
Jetzt geht es natürlich zum einen darum, bessere neue Kliniken zu bauen. Und dann gibt es ja noch die vielen Krankenhäuser, die wir schon haben. Ich habe es eingangs erwähnt, viele lange Gänge, Plastikoberflächen, wenig Schönes fürs Auge, Rundungen beispielsweise. Ja, kann man da denn jetzt noch was retten?
Nee, da kann man immer viel retten. Also wenn ich das so sage, also ich sage es nicht wegen der Plastikoberflächen, die kann man ja wegmachen. Man könnte es ja zurückbauen auf seine ursprüngliche konstruktiven Elemente und neu einrichten. Das wird man ja auch tun müssen. Ja. Wenn ein Haus ins Alter gekommen ist, ist meistens die Konstruktion noch zu halten, aber häufig eben die Haustechnik, also die technischen Elemente, überaltet und müssen erneuert werden. Und ich denke über die Krankenhausreform oder hoffe ich, dass diese Zentralisierung auch wirklich dazu führt, dass wir weniger, aber exzellente Kliniken bekommen, die dann verbunden sind im Netzwerk, verbunden sind mit quartiersnahen Einrichtungen, die eben kleine Eingriffe sehr, sehr wohl durchführen können und eben die Exzellenz des Klinikums in der Form nicht benötigen, sondern für Rekonvaleszenz etc. dienlich sind. Und diese Umnutzungen bieten natürlich große Chancen für Langzeiterkrankungen, für Rekonvaleszenz etc. Man wird sie anfassen müssen und man wird sie umbauen müssen. Oder man muss sie wegnehmen.
Christine Nickel-Weller ist Architektin und Partnerin, Mitbegründerin des Münchner Architekturbüros Nickel und Partner. Mit ihr habe ich darüber gesprochen, welche Rolle Architektur und die Gestaltung auf das, ja, den Genesungsprozess spielen kann, welchen Einfluss das hat. Vielen Dank für das interessante Gespräch und einen schönen Tag nach München. Hier in der Echtzeit beschäftigen wir uns heute mit Phänomenen, die die Gesundheit im Alltag fördern können. Es ging schon darum, wie medizinische Datenerhebungen in Form von Lifestyle-Produkten vermarktet werden. Wir haben gehört, wie Krankenhäuser der Zukunft aussehen sollten. Und wir haben die Brunnenkresse gewürdigt. Jetzt wird's ein bisschen ernster. Wir kümmern uns um die Angst vor Krankheiten. Eine Sorge, die nach der Pandemie ja eher größer als kleiner geworden zu sein scheint. Bin ich eigentlich krank oder doch noch gesund? Das fragt sich jedenfalls Ralf Gerstenberg und überlegt, ob er schon Hypochonder ist. Ob er also eine psychosomatische Krankheit hat oder ob noch alles ganz normal ist.
Das mit dem Husten ist schon komisch. Ein richtiger Reizhusten. Vor allem früh morgens. Wie lange ist das jetzt her, dass ich geraucht habe? Im Internet steht, dass es mindestens 15 Jahre dauert, bis für einen Ex-Raucher kein erhöhtes Krebsrisiko mehr besteht. Wenn die Gedanken auf diese Weise kreisen, sind die Nächte meist kurz. Im Laufe des Tages lässt der Husten in der Regel nach und mit ihm auch die Angst. Vielleicht bin ich ja gar kein Hypochonder, sondern einfach nur vorsichtig und beobachte meinen Körper ganz genau. Wann spricht man eigentlich von Hypochondrie?
Wir verstehen unter einer Hypochondrie seit mindestens 6 Monaten andauernde Krankheitsängste und die beziehen sich auf körperliche Symptome, die sie wahrnehmen, entsprechend interpretieren und mit hoher Wahrscheinlichkeit einer schlimmen Krankheit zuordnen.
Doreen Weigand ist Psychotherapeutin im Zentrum für Psychotherapie der Humboldt-Universität Berlin. Der Hypochonder schenke der als kritisch eingestuften Körperregion besonders viel Aufmerksamkeit, erklärt sie, was zur Folge habe, dass er dort immer mehr wahrnehme. Das kennt auch Andreas Wenderoth, Autor des Buches »Nur weil ich Hypochonder bin, heißt das ja nicht, dass ich nichts habe.«
Ich kann mich eigentlich nicht an eine Zeit meines Lebens erinnern, wo ich gänzlich ohne Krankheitsbefürchtungen war.
Andreas Wenderoth ist Autor und Journalist und ein bekennender Hypochonder. Vielleicht helfen mir seine Erfahrungen, um meine eigenen Krankheitsängste besser einschätzen zu können.
Ich war als Kind sehr viel krank. Im Alter von 15 hatte ich unter anderem eine Tropeninfektion, ohne je in den Tropen gewesen zu sein. Und das ist für Jahre nicht entdeckt worden. Und in dieser Zeit ist, glaube ich, eine große Unsicherheit in mir herangewachsen, allem gegenüber, was so viral und bakteriologisch ist.
In seinem Buch beschreibt Andreas Wenderoth Hypochondrie als ein Duell der Vernunft gegen die Angst, wobei letztere die eindeutig besseren Waffen hat.
Es ist so, als würde man einen Panzer gegen einen Reiter mit Pfeil und Bogen antreten lassen.
Wir fragen auch, wie hoch ist denn Ihre Überzeugung, dass dieser Druck, den Sie in der Magengegend spüren, Magenkrebs ist beispielsweise. Wie überzeugt sind Sie davon? Ich kenne keinen Patienten, der 100% sagt an der Stelle. Und das ist tatsächlich ein Teil der Therapie, dass wir diese Überzeugung verschieben. Also dass im Laufe der Therapie der Patient dazu kommt zu sagen, naja, ganz weg ist es nicht. 30% sind es jetzt, dass da irgendwas ist. Aber eben, es hat sich deutlich reduziert.
Die Ursachen für Hypochondrie sind nicht ganz eindeutig. Neben eigenen Krankheitserfahrungen und einem angsteinflößenden Erziehungsstil in der Kindheit können wohl Todesfälle, Krankheiten im engeren Umkreis und Stress eine Rolle spielen. Woher meine Ängste kommen, weiß ich nicht. Alles, was ich zur Hypochondrie in Erfahrung bringen konnte, lässt mich hoffen, dass ich nur ein bisschen überempfindlich bin. Mein Husten war von einem Tag auf den anderen weg. Auch sonst fühle ich mich momentan ganz okay. Also abgesehen von dieser leichten Übelkeit am Morgen.
Ich glaube, der Hypochonder wird immer irgendetwas spüren. Das kann aber eben durchaus etwas sein, was jeder andere auch hat. Nur aus irgendeinem Grund richtet diese Person ihre Aufmerksamkeit drauf. Und dann beginnt dieser Kreislauf aus Bewertung als gefährlich, noch mehr drauf achten und Angst bekommen sozusagen.
Der Kampf zwischen Angst und Vernunft. Nur ein schmaler Grat liegt zwischen den Sorgen um die eigene Gesundheit und der Hypochondrie. Die hat übrigens gute Heilungschancen. Und das war die Echtzeit. Ein Thema, vier Facetten. Und wenn Sie noch mehr von uns hören wollen, alle Folgen finden Sie in der DLF Audiothek. Danke fürs Zuhören. Mein Name ist Mandy Schielke. Bleiben Sie gesund.